Am dritten Advent wird's ernst. Das konnte man nicht jedem Lied in diesem Gottesdienst abhören, aber einigen schon. Wie soll ich dich empfangen? Weil Gott in tiefster Nacht erschienen. Und nun gerade mit Ernst, o Menschenkinder, das Herz in euch bestellt. In der Übungsstunde des Posaunenchors hat es schon ein leises Grollen gegeben. Das sind aber traurige Lieder, die wir jetzt spielen sollen. Und dabei ist das eigentlich noch zu schwach ausgedrückt. Nicht nur traurig, richtig ernst sind sie, diese Lieder. Ernste Stimmung können wir im Moment eigentlich gar nicht brauchen. Es reichen uns schon die täglichen Corona-Nachrichten. Jingle Bells, das wäre uns lieber als dieses ständige Alarmgeläut. Süßer die Glocken nie klingen, das passt zu unserer Erwartung. Und wir haben das ja über lange, lange Zeit eingeübt, dass wir uns die schmuddelige Atmosphäre im Spätherbst mit Kerzen gemütlich machen. Und auch den Advent tauchen wir in schummriges Halbdunkel, weil es im Halbdunkel alles etwas leichter zu ertragen ist, alles nicht so genau zu sehen ist. In so eine Atmosphäre passt dann auch der Duft der Geheimniskrämerei, wo wir Geschenke vorbereiten und vielleicht schon verstecken, wo die Vorfreude wachsen kann. Und nun erinnert uns stattdessen der Bibeltext am dritten Advent in aller Klarheit an das, worum es im Advent eigentlich geht. Es geht um den Adventus, um die Ankunft des wiederkommenden Herrn. Und der kommt als Richter. Der Weltenrichter macht Schluss mit unserer Gemütlichkeit. Der taucht in gleißendes Licht, was wir lieber im Halbdunkel verstecken. Der Apostel Paulus hat geschrieben, der wird ans Licht bringen, was im Finstern verborgen ist, und wird das Trachten der Herzen offenbar machen. Darum ist Adventszeit ernste Zeit. Sie ist sogar eigentlich Fastenzeit. Es geht ursprünglich im Advent nicht darum, sich Stück für Stück an den Weihnachtsbraten ranzufuttern, sondern zu fasten als Vorbereitung auf den Ernst des Gerichtes. Mit Ernst, o Menschenkinder, das Herz in euch bestellt. Und mich erinnert dieser Ausdruck an den ebenfalls alten Ausdruck, das Haus bestellen. Und das meint ja das eigene Lebenshaus für die letzte Abnahme vorzubereiten, wenn das nicht ernst ist. Dabei hat auch der Apostel Paulus durchaus einen Sinn für das Geheimnisvolle, das wir im Advent so lieben. Er bezeichnet das sogar als seine Hauptaufgabe, dass er ein Haushalter, also ein Verwalter über die Geheimnisse Gottes ist. Seltsam eigentlich dieser Ausdruck. Geheimnisse verwaltet man doch nicht. Geheimnisse, die hütet man entweder oder man lüftet sie. Was gibt es denn da zu verwalten für Paulus? Der Apostel ist davon überzeugt, dass Gott schon von Anfang an vor aller Zeit diese geheimnisvolle Absicht hatte, dass er als Mensch in diese Welt kommen will. Lange geplant, gut vorbereitet, sorgsam verborgen in den prophetischen Ankündigungen und schließlich den Menschen als frohe Botschaft mitgeteilt. Mit der Geburt Christi ist dies alte Geheimnis ans Licht gekommen. Gott wird ein Mensch zu unserem Heil. Was Paulus zu verwalten hat, ist also ein offenes Geheimnis, aber zugleich eins, das wir eigentlich nie richtig voll begreifen können, das nie auszuloten ist, das sich auch gar nicht erschöpft in der Weihnachtsgeschichte, sondern das ja noch weitergeht und das ganze Leben von Jesus, das Sterben und sein Auferstehen umfasst. Und weil dieses Geheimnis nie ganz zu ergründen ist, darum muss es auch immer wieder neu ausgelegt und neu verkündigt werden. In diesem Sinn ist der Apostel Paulus ein Verwalter dieses Geheimnisses. Weil wir in diesem Geheimnis unser Heil finden, Darum muss es uns immer wieder neu bekannt gemacht werden. Aber vielleicht spürt ihr jetzt, dass unser Bibeltext dann ja eine riesige Spannung enthält. Da werden wir hin und her gerissen zwischen dem heilvollen Geheimnis Gottes auf der einen Seite und dem tiefen Ernst des Gerichts über unser Leben auf der anderen Seite. Geht es denn nicht auch ein bisschen einfacher am dritten Advent? Ja, das geht. Denn zwischen diesen beiden Spannungsfeldern nimmt uns Paulus mit hinein in eine ganz profane, in eine ganz menschliche Spannung. Er nimmt uns mit hinein in eine der spannendsten Gemeinden des Neuen Testaments, in die Gemeinde in Korinth. Naja, und in Korinth, da herrschen allerdings auch gerade Spannungen, sogar ziemlicher Stress. Paulus muss von dieser Gemeinde ordentlich Prügel einstecken und er ist so gestimmt, dass er am liebsten auch zurückschlagen würde. Am Ende unseres Kapitels schreibt er den Korinthern, soll ich das nächste Mal, wenn ich euch besuche, lieber mit dem Stock kommen? Also Paulus als Knecht Ruprecht. Worum ging es eigentlich? Ach, es ging um die immer selben Probleme, die in fast allen Gemeinden auftreten. Die Korinther hatten sich zerstritten und bei ihrem Streit hatten sie die Sachebene mittlerweile längst verlassen und waren auf der Beziehungsebene gelandet. Und da wird es immer besonders kompliziert, wenn unser Streit von der Sachebene sich auf die Beziehungsebene verlagert. Wer hält es mit wem? Das war mittlerweile die Frage. Und die einen sagten, ich halte zu Apollos. Die anderen sagten, ich halte zu Kephas, also zu Petrus. Und es gab auch welche, die sagten, und ich halte zu Paulus. Neudeutsch ausgedrückt, die korinthische Gemeinde befindet sich in einem Solidaritätskonflikt. In einem Solidaritätskonflikt, da sind Argumente Nebensache, da zählt nur noch die Partei, zu der man gehört. Und das wissen wir ja, die Partei, die hat immer Recht. Meine jedenfalls. Kennt ihr das? Natürlich kennt ihr das. Denn das ist menschlich und das geschieht immer wieder. Dabei ist es überhaupt kein Problem, dass wir miteinander streiten. Streit, der kann uns auch weiterbringen, der kann Klarheit schaffen. Wenn wir Fehler benennen und um den richtigen Weg ringen, dann sind das Zeichen einer lebendigen Gemeinde, die nicht kuscheln will, sondern vorwärts kommen. Schwierig wird's immer da, wo wir nicht mehr um die Sache ringen, sondern uns in Parteien aufspalten. Da ist es nie weit, bis dann die eine Partei über die andere urteilt und wir uns gegenseitig in Schubladen stecken und übereinander zu Gericht sitzen. Aber genau da schiebt der Apostel Paulus einen Riegel vor. Das Richten, das steht uns nicht zu. Wir können diskutieren, wir können kritisieren, aber das Urteil über eine andere Person, das ist uns entzogen. Wir sind gar nicht dazu in der Lage, über eine andere Person zu urteilen, sondern wir können immer nur Vorverurteilungen zustande kommen. Aber ein Urteil vor der Zeit, vor dem Wiederkommen des Einzigen, der wirklich unser Richter ist, das ist immer ein Fehlurteil. Für Paulus ist das eine riesige Entlastung, dass er sagen kann, ihr könnt gar nicht über mich richten. Und ein menschliches Gericht kann nie das letzte Wort über mich haben. Ja, nicht einmal ich selbst kann über mich richten. Und manchmal ist das ja das schärfste Urteil, dass einer über sich selbst spricht. Paulus dagegen weiß, mein eigenes Urteil, das könnte mich nicht rechtfertigen, selbst dann, wenn ich mir keines Fehlers bewusst bin. Oder er sagt es ja ganz direkt, ich bin mir keines Fehlers bewusst. Allerhand, ich könnte das nicht über mich sagen. Ich bin mir schon einiger Fehler bewusst und ich ahne, da ist noch mehr Das sind Dinge, deren ich mir gar nicht bewusst bin und die sind trotzdem Fehler. Das Urteil darüber steht letztlich aber nur Christus als dem Richter zu. Von dem sagt Paulus, der wird aber alles ausleuchten, was im Finstern verborgen ist. Vor dem gibt's kein Verstecken, vor dem gibt's kein Schönreden oder unter den Teppich kehren. Der wird sogar das Trachten der Herzen offenbar machen. Und das ist ja so oft das Problem, dass sich in unseren Streit nicht nur die Sachfragen einmischen, sondern immer auch die alten Verletzungen, die wir noch im Herzen tragen. Der alte Groll in unserer Brust, die alte Eitelkeit, die alten Ängste, vielleicht auch die alte Schuld, entweder die, die ich selber angerichtet habe und die mir noch als schlechtes Gewissen im Nacken sitzt, oder die Schuld, die andere mir angetan haben und die immer noch wehtut. Darum führt unser Streit so oft in die Sackgasse, weil wir in unserem Herzen noch so viel Unerlöstes mit uns herumtragen. Alles kommt ans Licht, sagt Paulus. Alles wird offensichtlich. Und dann, wie geht der Satz weiter? Eigentlich müssten wir erwarten, dass der Satz so weitergeht. Und dann wehe dir, dann stehst du schlecht da, dann kommt das Urteil. Aber bei Paulus geht der Satz völlig anders weiter. Dann wird einem jeden von Gott sein Lob zuteil werden. Lob? Wenn alles ans Licht kommt, wie kann das sein? Lob, weil sich dann doch herausstellt, dass ich eben immer recht hatte, wie ich es mir schon die ganze Zeit gedacht habe? Oder Lob, weil letzten Endes in meiner Bilanz das Gute doch das Schlechte überwiegt? Das glaubst du ja wohl selber nicht. Lob gibt es, weil sich hier endlich das Geheimnis Gottes völlig löst. Gott ist in Christus Mensch geworden, er hat unter uns Menschen gelebt, er ist unseren Tod gestorben, er ist vom Tod auferstanden, damit er uns auch im Gericht als Erlöser begegnen kann, als Befreier. Wenn Christus über uns urteilt, dann hat keiner von uns Lob verdient. Das Lob von Christus, das ist ein unverdientes Geschenk seiner Gnade und Liebe. Wir werden gleich singen, was für mich das schönste Adventslied ist. Es ist ganz ernst im Ton und in der Melodie. Die Nacht ist vorgedrungen. Geschrieben hat das Jochen Klepper unter dem Eindruck der nationalsozialistischen Schreckensherrschaft. Aber dieses Lied hat die beste Adventsbotschaft, die es gibt. Gott will im Dunkeln wohnen und hat es doch erhellt. Als wollte er belohnen, so richtet er die Welt. Der sich den Erdkreis baute, der lässt den Sünder nicht. Wer hier dem Sohn vertraute, kommt dort aus dem Gericht. Amen.